Deutschlandfunk zur Diskussion.
Ich verurteile die Ausweitung des Nahostkonflikts, der immer weiter eskaliert. Das muss aufhören, schrieb Dienstagnacht UN-Generalsekretär Guterres auf der Plattform X. Allein danach sieht es nicht aus. Kurz zuvor griff der Iran Israel mit fast 200 Raketen direkt an und bezeichnete das als Vergeltung für die massiven Schläge Israels gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon. Die israelische Abwehr funktionierte, die Schäden sind nicht groß, aber nun drohen sich die Feinde Israel und Iran gegenseitig mit weiteren Angriffen. Schlag, Gegenschlag, Schlag, Gegenschlag. International wird vor einem regionalen Flächenbrand gewarnt. Die USA haben ihre Streitkräfte im Nahen Osten verstärkt, wollen Israel gegen den Iran unterstützen. Dazu Joe Biden.
Make no mistake, the United States is fully, fully, fully supportive of Israel.
Und während all dessen gehen die Kämpfe in Gaza und im Libanon unvermindert weiter. Ist das der befürchtete Flächenbrand? Werden der Iran und die USA direkte Beteiligte im Krieg? Gibt es einen politischen Plan, um zu deeskalieren? Und wie ist die Lage für die Menschen, die mit Bedrohung, Tod, Zerstörung leben müssen? Krieg in Gaza und im Libanon, wie geht es weiter im Nahostkonflikt? Dazu wollen wir hier diskutieren. Mein Name ist Maria Grunwald und das sind meine Gäste. Stella Männer lebt seit 3 Jahren in Beirut, ist freie Journalistin für verschiedene deutsche Medien und sie sagt, Israel hat die Spielregeln geändert und will jetzt Krieg. Stella Männer in Beirut, willkommen zu unserer Sendung.
Hallo aus Beirut.
Ich begrüße außerdem Gil Yaron, der israelische Nahostexperte und Buchautor, leitet seit 2020 das Büro des Landes Nordrhein-Westfalen in Tel Aviv. Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf kennt er gut, dort ist er aufgewachsen. Er sagt, Israel will für seine Sicherheit absolute Abschreckung erreichen. Nach Tel Aviv, guten Abend, Herr Yaron.
Schönen guten Abend und ein gutes neues jüdisches Jahr.
Ein gutes neues jüdisches Jahr. Heute ist Rosh Hashanah in Israel. Weiter in der Runde ist Jules El-Khatib, Palästinenser mit israelischer und deutscher Staatsbürgerschaft, ehemaliger linken Politiker. Er lebt in Essen, ist Dozent für Sozialwissenschaften und findet, dass in Deutschland zu unausgewogen über die palästinensische Seite berichtet wird. Herr El-Khatib in Essen, willkommen.
Danke sehr.
Und ich begrüße Sophia Hoffmann, Professorin für internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität Erfurt mit dem Schwerpunkt Nahost. Sie sagt seit Wochen, in Nahost ist die Eskalation längst da. Guten Abend nach Erfurt.
Guten Abend, vielen Dank.
Und noch hier der Hinweis, wir zeichnen am späten Nachmittag, frühen Abend des 2. Oktobers auf. Schauen wir auf die Bedrohungen in diesem Konflikt, schauen wir auf die aktuelle Lage in diesem Krieg, der sich ja an mehreren Fronten abspielt. Herr Yaron in Tel Aviv, wie haben Sie gestern diesen direkten Raketenbeschuss aus dem Iran erlebt?
In einem der Schutzräume in Israel ist es ja gesetzlich so geregelt, dass jedes Haus, das seit 1991 in Israel errichtet wird, infolge des Golfkrieges und des damaligen Scud-Beschusses aus dem Irak, hat jedes israelische Haus, jede israelische Wohnung einen solchen Raketenschutzraum. Und die erweisen sich jetzt als lebensrettend. Wenn man darin ist, ist man relativ sicher vor dem Schrapnell von solchem Raketenbeschuss. Und da saßen wir gestern als Familie über eine Stunde drin und hörten draußen das Knallen und das Bummen und das Zittern der Fensterscheiben.
Und wie weit würden Sie sagen, ist jetzt auch in Tel Aviv zu spüren, dass es um eine neue Phase der Eskalation geht? Selbst wenn man diese Schutzbunker hat?
Ja, natürlich weiß man, dass das eine neue Phase der Eskalation ist. Und das kam ja noch zusammen. Diese Allgegenwärtigkeit der Bedrohung, die wurde ja dadurch noch unterstrichen, dass nicht nur Raketen aus dem Iran hier im Anflug waren, sondern fast zeitgleich zur selben Zeit 2 palästinensische Attentäter im Süden von Tel Aviv ein sehr schweres Attentat begangen haben, auf offener Straße Leute erschossen und erstochen haben. 7 Tote dabei, also viel mehr Tote als durch knapp 200 iranische Raketen. Aber das macht den Menschen in Tel Aviv klar, die Bedrohung ist überall. Sie ist sozusagen in der Besatzung im Westjordanland. Sie ist im Gazastreifen. Vormittags gab es eine Rakete aus dem Libanon, abends Raketen aus dem Iran. Also so haben auch die Menschen in Tel Aviv direkten Kontakt zur arabischen und persischen Welt.
Schauen wir auf den Libanon. Frau Männer, Sie sind in Beirut. Wie hat man denn dort diese Angriffe aus dem Iran auf Israel wahrgenommen?
Also diese Angriffe haben zuallererst mal zu großer Panik geführt. Diese Nachricht, dass ein iranischer Angriff unmittelbar bevorstehen könnte, hat sich ungefähr so gestern am späten Nachmittag, frühen Abend verbreitet. Und die Menschen hier haben eh schon panische Angst davor, dass dieser Krieg jetzt immer schlimmer und immer größere Formen annimmt. Und da war natürlich auch gleich die Sorge groß, dass wenn Israel zurückschlägt, es auch Rückschläge auf den Libanon gibt und auch die Kriegsführung Israels hier im Libanon verstärkt wird. Es gab, das muss ich der Vollständigkeit natürlich sagen, auch vereinzelte Salutschüsse und Feuerwerke am Himmel von Hisbollah-Supportern, die diesen Angriff gefeiert haben. Aber es ist doch fair zu sagen, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung hier im Libanon einfach schon sehr, sehr angespannt ist von den letzten Wochen und gleich verstanden hat, dass dieser iranische Angriff nichts Gutes bedeutet und die Situation eher weiter in die Eskalation treiben wird.
Und Frau Menner, können Sie beschreiben, womit Sie in den letzten Wochen konfrontiert sind? Sie sind ja schon länger in Beirut. Sie sprechen dort mit vielen Menschen. Das israelische Militär greift ja seit Wochen aus der Luft Hisbollah-Stellungen an und ist jetzt eben auch mit Soldaten und Panzern am Boden im Einsatz. Wie gehen die Menschen damit um? Was haben Sie damit beobachtet?
Also das ganze Land hat sich extrem verändert. Es ist überall zu spüren. Zum einen diese Angriffe natürlich, die gibt's jetzt schon, also Luftangriffe gibt's schon seit einem ganzen Jahr, aber die haben sich bis jetzt halt auf bestimmte Gebiete beschränkt, also hauptsächlich im Süden vom Libanon. Und dieser Krieg ist jetzt aber wirklich im ganzen Land zu spüren, selbst hier in Beirut, in der Hauptstadt. Ich gehe mittlerweile jeden Abend ins Bett und höre die Geräusche der Detonationen, der Explosionen, der Bombardierung von den südlichen Vororten Beiruts. Und das höre nicht nur ich, das hören alle Menschen in der Stadt und das führt einfach zu einer sehr, sehr großen Panik. Noch dazu ist die Lage zusätzlich extrem angespannt, weil unfassbar viele Menschen auf der Flucht sind. Najib Miati, der Interimspremierminister, hat gesagt, dass bis zu 1 Million Menschen innerhalb des Landes auf der Flucht sein könnten. Und das spürt man hier total. Also wenn man abends durch Beirut läuft, dann ist es nicht mehr so, dass überall Bars und Cafés geöffnet haben. Die Straßen sind menschenleer, alle Geschäfte haben zu. Stattdessen an anderen Ecken dann umso mehr Menschen, nämlich die Menschen, die keine sichere Unterkunft gefunden haben. Und das ist wirklich auch sehr heartbreaking, das zu beobachten, weil es viele Familien sind, die einfach seit Tagen auf dem Asphalt, auf dem Boden leben. Manche haben so ein bisschen Teppiche und Kissen dabei. Da sind kleine Kinder, die rumrennen und irgendwie spielen. Manche haben noch nicht mehr Schuhe an. Und das prägt die Situation hier vor Ort.
Mhm. Frau Hoffmann, Sie als Konfliktforscherin, befürchten Sie ein zweites Gaza im Libanon? Da waren wir gerade, die Situation im Libanon. Befürchten Sie da ein zweites Gaza, wie es UN-Generalsekretär Guterres schon gesagt hat?
Man kann die Situation im Gazastreifen und in Libanon sehr schlecht miteinander vergleichen, weil im Gazastreifen gibt es ja gar keine offenen Grenzen und der Gazastreifen ist total klein. Nichtsdestotrotz, wenn Sie darauf anspielen, dass wir jetzt schon seit einem Jahr eine israelische Kriegsführung erleben, die sich eigentlich fast aller moralischen und rechtlichen Fesseln entledigt hat, haufenweise zivile Opfer in Kauf nimmt, dann können wir auch davon ausgehen, dass diese Art Kriegsführung im Libanon zu spüren sein wird. Das heißt also, diese Kriegsführung ist einerseits zielgerichtet. Da geht es also darum, natürlich im Libanon jetzt Hisbollah-Stationen und Menschen also mitzutreffen. Aber gleichzeitig wird eben in Kauf genommen, dass diese Präzisionsschläge auch Hunderte und bald vielleicht im Libanon auch Tausende an Zivilisten mit in den Tod reißen werden.
Da bringe ich ja Jaron rein, weil ich mir vorstellen könnte, dass er das anders sieht. Ist das Vorgehen Israels im Libanon verhältnismäßig?
Ich glaube, die einzige Sache, die verhältnismäßig sein kann, ist kein Krieg für keinen Krieg. Aber wenn seit einem Jahr Raketen auf israelische Wohnorte abgeschossen werden, was ist eine verhältnismäßige Antwort darauf? Und ich wirklich, also mir stehen die Nackenhaare zu Berge, wenn eine Expertin sagt, Israel habe sich aller moralischer und legaler Fesseln entledigt. Das entspricht der Realität meiner Ansicht nach in keiner Weise. Ich kenne nicht viele Armeen, die vor einem Angriff zeitgenau warnen und den Leuten sagen, diese 4 Gebäude werden wir in wenigen Stunden angreifen, bringt euch in Sicherheit. Unter der Gefahr, dass der Hisbollah so die Möglichkeit gegeben wird, sich in Schutz zu bringen oder sich in Sicherheit zu bringen, eben um diese zivile Bevölkerung es ihr zu ermöglichen, ihr Leben zu retten. da gibt es nicht viele Armeen, die das so machen. Wenn wir auch selbst die Zahlen der Hamas nehmen aus dem Gazastreifen. Ja, im Gazastreifen kommen zu viele Zivilisten ums Leben, weil jeder tote Zivilist, auch wenn er Palästinenser ist, das ist mir egal, ob Palästinenser oder Israeli, jeder tote Zivilist ist einer zu viel. Aber wenn wir das mit anderen Kriegen vergleichen und die Zahlen anschauen, selbst die Zahlen der Hamas, stehen wir ja mal in Verhältnis von mindestens 1:1 von Kriegführenden, das heißt von Terroristen, Hamas-Mitgliedern, zu Zivilisten, und das ist im Vergleich zu anderen Kämpfen unter solchen Bedingungen einer Terrororganisation, die sich in einem urbanen Umfeld seit einem Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnten eingräbt und die Zivilisten als Schutzschild missbraucht und von den Zivilisten aus auf israelische Städte schießt, das ist ein sehr gutes Verhältnis und zeigt, wie sehr die israelische Armee dennoch trotz allem versucht, trotz aller Schwierigkeiten versucht, die Zivilbevölkerung zu schützen.
Der Herr Jaron, darf ich da mal ganz kurz reingehen? Ich möchte Sie haben gesagt, dass die israelische Armee die Bevölkerung vorher warnt, Stunden vorher sich in Sicherheit zu bringen. Ich kann jetzt nur für Beirut sprechen und den Libanon, aber das ist definitiv nicht das, was ich hier in den letzten Tagen beobachte. Gerade bei den Anschlägen in den südlichen Vororten von Beirut, da wird vorher gewarnt, aber das sind wenige Minuten beziehungsweise maximal eine halbe Stunde vorher, dass diese Aufforderungen kommen. Und die Panik, die da ausbricht, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Also vor ein paar Tagen sind Leute barfuß durch den Tunnel, der von der Autobahn von den südlichen Vororten nach Beirut ins Stadtzentrum führt, zu Fuß dahin gelaufen, weil sie sich nicht schnell genug in Sicherheit bringen können. Und die Frage ist wirklich, also eine halbe Stunde vorher, wir haben im Libanon keine Schutzbunker, es gibt keine Vorwarnung. Ich weiß nicht, wie man sich in einem dicht besiedelten Gebiet innerhalb von einer halben Stunde ins Stadtzentrum bewegen soll. Also das würde allein die Taxifahrt dauern, wenn halt kein Stau ist.
Das waren die Eindrücke von Frau Menner, die in Beirut lebt und zwar schon seit 3 Jahren und von dort aus berichtet. Herr El-Khatib, ich möchte Sie mit reinbringen, möchte noch mal auf eine andere Front schauen. Wir haben auch schon drüber gesprochen oder es zumindest kurz gestreift, die Kämpfe im Gazastreifen. Sie gehen ja weiter. Sie haben vor allem Familie im Norden Israels, aber auch Bekannte, weitere entfernte Verwandte im Gazastreifen. Schauen wir noch mal kurz darauf hin, weil auf diese Front, was hören Sie von dort, wenn der Kontakt überhaupt möglich ist?
Ja, erstmal noch kurz zu den Aussagen von Herrn Jaron. Die Zahlen haben leider wenig mit der Realität zu tun, die er vermeldet. Also bis heute haben wir 16.000 getötete Kinder und Jugendliche im Gazastreifen, 7.000 getötete Frauen. Das heißt, schon über die Hälfte der Getöteten sind Kinder und Frauen. Es ist der blutigste Krieg für Kinder in den letzten 20 Jahren in einem Zeitraum von 12 Monaten. Das zur humanen Kriegsführung Israels. Wir hören leider fast gar nichts mehr von der Familie im Gazastreifen. Das liegt daran, dass 21 meiner Familienmitglieder wurden von Israel getötet. Von denen kann ich also nichts mehr hören. Von dem Rest höre ich auch kaum noch etwas. Das liegt daran, dass der Norden des Gazastreifens komplett zerstört ist. Die Menschen sind auf der Flucht. Im Süden ist auch die israelische Armee. Das heißt, die Menschen schlafen in Zelten. Sie haben kaum Strom, keine Möglichkeiten, die Handys zu laden. Sie haben kein Netz. Wir hören also sehr, sehr selten was. Und wenn wir was hören, sind es meistens sehr, sehr traurige Nachrichten. Nämlich, dass wieder jemand verstorben ist oder schwer verletzt. In dieser Situation von humaner Kriegsführung zu reden, von einer der humansten Armeen der Welt, entbehrt jeglicher Grundlage.
Haben Sie an dieser Stelle, Herr Jaron, ich gebe Ihnen gleich nochmal die Möglichkeit zu antworten. Ich habe noch eine Rückfrage an Herrn El-Khatib. Haben Sie Angst, dass jetzt auf Gaza weniger geschaut wird? Wir haben ja gesprochen, es geht um einen Mehrfrontenkrieg, weil jetzt die internationale Aufmerksamkeit mehr auf dem Libanon liegt oder jetzt gerade eben auch nochmal auf die Frage, was macht der Iran beziehungsweise wie wird Israel auf den Iran reagieren? Haben Sie Angst, dass dabei Gaza hinten runterfällt?
Ja, und ich würde auch sagen, diese Angst ist berechtigt. Wir haben gestern die Sondersendung auch im deutschen Fernsehen gesehen, die Berichte, und die sind alle richtig, denn jede Rakete ist zu verurteilen. Aber in derselben Zeit, also seit gestern Nachmittag, hat Israel über 30 Palästinenser in Gaza getötet. Auch da die Mehrheit Frauen und Kinder. Darüber gab es kaum Berichte im deutschen Fernsehen. Das heißt, es tritt schon das ein, nämlich dass Gaza aus den Medien verschwindet, die Öffentlichkeit sich wegdreht und das Leiden setzt sich aber fort. Das Leid setzt sich fort. Und das Sterben setzt sich leider auch fort.
Herr Jaron, ich könnte mir vorstellen, Sie wollen noch mal darauf antworten.
Ja, also erstmal das Leid von der Familie von El-Khatib. Ich glaube, man wäre nicht menschlich, wenn einen das nicht berührt. Mhm. Und das ist fürchterlich. Aber wir müssen sehen, wer ist dafür verantwortlich, was ist die Ursache davon? Und wenn wir nochmal zu den Zahlen kommen, diese Zahlen, über die könnten wir uns wahrscheinlich die ganze Sendung hier durchstreiten, wir werden uns nicht einig werden. Die Zahlen aus Gaza sind problematisch. Und wenn ich sage, dass Israel hier Vorsichtsmaßnahmen trifft wie kaum eine andere Armee in der Welt, dann stütze ich mich nicht auf Aussagen von Israelis, sondern auch auf Aussagen von hochrangigen Militärs anderer Länder, die Israels Armee das konstatieren. Und Faktum auch ist, es gibt diese berüchtigte Klage Südafrikas vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Die haben ja jetzt die Klage selber hintangestellt und gesagt haben, wir suchen noch nach Beweisen für unseren Vorwurf gegen Israel. Das zeigt ja, dass selbst in Südafrika, das ja so beflissentlich versucht, Israel an den Pranger zu stellen, es an Beweisen mangelt, um diesen beabsichtigten Völkermord im Gazastreifen mit Fakten zu untermauern. Dass Unschuldige in Gaza sterben, wie gesagt, das stelle ich nicht in Frage. Das ist ein fürchterliches Resultat eines Krieges, der voller Absicht von der Hamas vom Zaun gebrochen wurde, mit dem Kalkül, dass eben diese Toten dazu führen werden, dass Israel diesen Krieg einstellen muss, bevor es seine Sicherheit gewährleisten kann. Eine Hamas, die den Gazastreifen mit hunderten kilometerlangen Tunneln für Milliarden von Dollar gebaut hat, es aber versäumt hat, auch nur einen einzigen Schutzraum für die Zivilbevölkerung von Gaza zu errichten, weil sie nämlich von jedem toten Palästinenser profitiert und deswegen aus Moscheen, aus Schulen, aus Kindergärten auf israelische Ortschaften schickt. Und dann ist die Frage, was ist die Pflicht eines israelischen Politikers, eines israelischen Militärs? Er muss erstmal seine Zivilbevölkerung schützen. Und wenn sie die Wahl haben, entweder fliegt diese Rakete jetzt los und tötet Kinder auf meiner Seite oder ich nehme zivile Opfer auf der anderen Seite in Kauf. Ich glaube, jeder, der eine Familie hat und der Verantwortung trägt, versteht, welche Wahl man dabei trifft. Dass es dabei zu Fehlern kommt, dass dabei, wie gesagt, Unbeteiligte, Unschuldige ums Leben kommen, das werde ich nicht bestreiten. Das ist die Natur des Krieges, von der sogenannte Fog of War, der Nebel eines Krieges, in dem jeder Mensch, der fehlbar ist, Fehler macht. Aber hier von einer Grundsätzlichkeit, von einer Absicht zu sprechen, das ist einfach irreführend oder schlichtweg propagandistisch.
Also Herr Jaron kennt ja sicher auch die hunderten, tausenden Videos israelischer Soldaten, wie sie sich feiern, wie sie Häuser sprengen, wie sie Wohnungen in Wohnungen palästinensischer Familien, in denen die Kleidung der Frauen anziehen, sich darüber lustig machen, wie sie gefangene Palästinenser auf dem Boden fesseln, mit die Füße auf deren Köpfe stellen, die Dokumentation von Ärztinnen und Ärzten, amerikanischen Ärzten, europäischen Ärzten, von Kindern, die erschossen wurden, teilweise mehrmals. All das sind keine Fehler. Und diese Taten häufen sich immens. Und sie häufen sich auch, weil in dieser israelischen Regierung Menschen sitzen, wie Ben-Gvir, wie Smotrich, die ganz offen von der Besatzung Gaza sprechen, die ganz offen von der Vertreibung der Palästinenser sprechen. In diesem Kontext muss man auch die Bootstouren von Siedlerorganisationen sehen, die vor wenigen Tagen erst mit Booten vor die Küste Gazas gefahren sind, um von dort aus zu feiern, wie Gaza in Schutt und Asche gelegt wird. All das wird von Teilen dieser Regierung sehr offen propagandiert. Und es ist kein kleiner werdender Teil. Also die extreme Rechte in Israel ruft zur Vertreibung im Westjordanland auf, sie ruft zur Vertreibung im Südlibanon auf und sie ruft zur Besatzung des Libanons und des Gazastreifens auf und sie ruft zu massiver Gewalt auf. Sie vergleichen Palästinenser mit Tieren, sie vergleichen sie mit Menschen, die kein Leben haben. All das ist nachvollziehbar durch Zitate israelischer Minister.
Jetzt sind wir an einer sehr schwierigen Stelle logischerweise angekommen. Es geht um den Krieg, es geht auch um Zahlen und Fakten im Krieg, die eben in einer Kriegslage auch schwer zu überprüfen sind. Wir haben jetzt die Sichtweise von Herrn El-Khatib gehört und von Herrn Jaron auf israelischer Seite. Ich möchte noch mal einen weiteren Punkt machen, dass wir noch mal ein bisschen weiter in die Analyse gehen, auch wenn wir jetzt hier gerade an einer sehr schwierigen Stelle sind und auch viel über menschliches Leid natürlich gesprochen haben. Frau Hoffmann, wir haben eben über diese Konfliktherde, Kämpfe, Bedrohungen gesprochen. Ich sprach von einem Mehrfrontenkrieg. Wir gucken auf den Libanon oder die israelische Intervention in Libanon, in Gaza, aber auch Israel, was jetzt durch den Iran eben angegriffen wurde und auch schon wieder mit Vergeltungen gedroht hat. Steht der Konflikt an der Schwelle zum regionalen Krieg oder ist man da längst drin?
Ich denke, wir sehen jetzt gerade die Umsetzung von Kriegszielen der israelischen Regierung, die seit Monaten, wenn nicht vielleicht sogar Jahren in der Vorbereitung sind. Zu den strategischen Zielen dieser Kriegsführung gehört jetzt gerade akut offensichtlich die geopolitische Neuordnung des Nahen Ostens. Es ist offenbar so, dass die Netanyahu-Regierung einen einzigartigen Moment vielleicht jetzt sogar gerade identifiziert hat, in der so eine geopolitische Neuordnung möglich ist, weil was wir eben auch sehen, ist, dass die US-Regierung, also die Biden-Administration, voll und ganz hinter diesen strategischen Plänen der israelischen Regierung steht. Und was sich jetzt eben offenbar auch oder was sich jetzt eben auch zeigt, sind auch Analysten offenbar auf dem Holzweg gewesen, kurz nach dem 7.10. Was sich jetzt eben offenbar zeigt, ist, dass die amerikanische Regierung auch in der Vorbereitung und Unterstützung dieser neuen Front im Libanon, die ja mit dem Pager-Angriff, diesem gezielten Angriff gegen die Hezbollah-Kommunikationsnetzwerke startete, dass die US-Regierung da ganz stark involviert ist. Nach dem 7. Oktober war ja insgesamt der Eindruck, dass der israelische Sicherheitsapparat viel schlechter aufgestellt ist als erwartet. Das sah man auch zum Beispiel daran, dass Netanyahu hat ja damals relativ schnell mit einer Bodeninvasion im Gaza gedroht und hat auch relativ frühzeitig eine Bodeninvasion im Libanon angekündigt. Aber da hat die US-Regierung stark davon abgeraten, also mit einem Riegel davor geschoben, weil eben der Eindruck bestand, dass die israelische Armee doch gar nicht so stark ist, wie von vielen eben erwartet war. Aber jetzt offenbar, also jetzt sieht man ja, es ist eine wahnsinnige erfolgreiche Kriegsführung auf israelischer Seite, muss man ja sagen. Und ich bin total davon überzeugt, dass dass der amerikanische Sicherheitsapparat das ganz stark unterstützt hat, weil es unwahrscheinlich ist, dass diese Erfolge sonst so massiv wären.
Aber die Frage war ja, kommt da jetzt noch mehr? Also sind wir jetzt schon in diesem regionalen Krieg, in diesem Flächenbrand drin?
Das kommt sehr stark darauf an, wie Iran jetzt reagiert und natürlich auch, wie die US-Regierung reagiert. Ich denke, das ist, in Deutschland wird oft der Fehler gemacht, dass diese einzelnen Akteure, Iran, Hezbollah, Hamas, dass die so unterschiedlich analysiert werden. Aber es gibt ja die sogenannte Achse des Widerstands. Das ist keine Allianz, aber das ist eine Art lose Koalition von Akteuren, die sich der Unterstützung des palästinensischen Widerstandskampfs verschrieben haben. Und nach dem 7. Oktober und dem Angriff der israelischen Armee auf Gaza haben eben diese Mitglieder der Achse des Widerstands sogenannte Unterstützerfronten eröffnet. Hezbollah im Libanon, die Houthis im Jemen, um Israel in einen Mehrfrontenkrieg zu verwickeln. Das wäre ein ganz schlechtes Szenario. Und deswegen sind auch diese Angriffe aus dem Iran, die sind nicht isoliert zu betrachten, sondern die sind eben Teil von dieser gemeinsamen, wenn auch lose organisierten, aber gemeinsamen Kriegsführung der Achse des Widerstands. Und ich denke, dass es ein Ziel der Netanyahu-Regierung ist, dass Iran stärker in diesen Konflikt verwickelt wird, weil der Iran kann nur verlieren. Also sozusagen Idealszenario wäre tatsächlich eine direkte Konfrontation USA-Iran, in der Iran dann sozusagen handlungsunfähig hervorgeht, wie der Irak, wie Syrien, wie Libyen, alles arabische Republiken, die inzwischen handlungsunfähig sind.
Also Sie sagen, Netanyahu würde so weit gehen, beziehungsweise die USA würden so weit gehen, dann tatsächlich Teheran zu bombardieren.
Es braucht einen Vorwand. Es braucht einen Vorwand, weil eben dieses Narrativ, dass Israel nicht der Aggressor ist, sondern dass Israel sich immer nur verteidigt, das muss eben natürlich ganz entscheidend aufrechterhalten werden, auch wenn es inzwischen so, dünn geworden ist. Ich sage nicht, dass Israel nicht bedroht ist, natürlich, aber davon zu sprechen, dass Israel nur in der Verteidigungshaltung ist, ist einfach analytisch falsch. Deswegen aber trotzdem braucht es natürlich einen guten Vorwand. Iran hat jetzt zum Teil schon diesen Vorwand geliefert durch diese Angriffe, weil Iran ist natürlich in der Spannungshaltung. Sie können einerseits nicht total passiv sein. Iran ist eigentlich sozusagen der anführende Partner in dieser Koalition, Achse des Widerstands. Das wäre auch eine Demütigung, da jetzt nichts zu machen. Und außerdem wollen sie ja auch weiterhin sozusagen die palästinensische Sache verteidigen und Israel angreifen. Aber gleichzeitig ist Iran auch sehr bewusst, dass es in einer direkten Konfrontation verliert.
Herr Yaron, was sagen Sie? Wird es so weit kommen? Also werden tatsächlich kalkuliert Israel ein, dass sogar die USA den Iran direkt angreifen?
Ich würde gerne ein bisschen Ordnung bringen, weil viele Fakten stimmen. Ich finde nur, dass das Pferd wurde da von hinten aufgezäunt. Und zwar Folgendes. In Teheran gibt es den sogenannten Palästinaplatz. Ich weiß nicht, ob der Ihnen bekannt ist. Da gibt es eine Uhr und die zählt einen Countdown. Und dieser Countdown läuft bis zur Vernichtung Israels. Das ist der Countdown, der da läuft, in der Hoffnung des iranischen Regimes bis zum Jahr 2040. Das iranische Regime und seine Verbündeten im Nahen Osten, die das iranische Regime aufgebaut hat, von pro-iranischen Milizen im Irak über die Houthis im Jemen, über natürlich das Flaggschiff der iranischen Außenpolitik im Nahen Osten, der Hezbollah, eine international anerkannte Terrororganisation. All die verfolgen das Ziel der Vernichtung Israels. Und dann zu sagen, Israel brauche einen Vorwand, um sich in einer Verteidigungsposition zu werden, das halte ich schon wirklich schon fast für eine Verleumdung. Denn dieser Krieg im Augenblick, der begann am 7. Oktober mit einem Überfall der Hamas auf Israel, den Israel nicht vorhergesehen hatte, den Israel nicht erwartet hat, mit der Ermordung von 1200 Israelis und der Geiselnahme von 259 weiteren unschuldigen Personen. Am 8. Oktober eröffnete die Hezbollah den Krieg in Solidarität, wie es gesagt wurde. Und das ist wieder nicht ein Vorwand Israels, es ist eine existenzielle Bedrohung. Zehntausende Israelis leben seit über einem Jahr nicht zu Hause, weil ihre Dörfer und Städte beschossen werden. Was jetzt geschehen ist aber, ist, dass die iranische Strategie, einen sogenannten Feuerkreis der Mukawama, des Widerstandes rund um Israel zu errichten, der geht nach hinten los. Was war nämlich die Idee? Diese Milizen wurden aufgebaut sozusagen als Schutzwall des Irans, damit der Iran Israel nicht direkt konfrontieren muss, sondern diese Milizen sollten Israel konfrontieren und sollten sozusagen als Sicherheitsgarantie für Iran, ja, Stellvertreter sollten kriegen. Aber die waren die Sicherheitsgarantie für den Iran, dass sollte er sich entscheiden, sein Atomprogramm voranzutreiben, drohte den Israelis der Angriff auch von der Hezbollah mit über 150.000 Raketen. Und das sollten die Israelis ins Kalkül mit einbeziehen, bevor sie sich gegen den Iran wenden. Das war aber eine existenzielle Bedrohung, der sich Israel seit mehreren Jahrzehnten gegenüber sieht, dieses iranische Atomprogramm und der offen bekundete Vernichtungswille der Iraner gegenüber Israel.
Und jetzt ist die Frage, Entschuldigung, dass ich da reingehe, wie wird jetzt der Iran reagieren?
Und wie wird Israel reagieren? Jetzt, aber ich muss noch erklären, warum hat sich das jetzt umgedreht? Weil die Hamas hat am 7. Oktober losgeschlagen, ohne das mit den Iranern abzustimmen. Und zwingen so jetzt die Iraner, statt dass die Hamas und die Hezbollah den Iran schützen, führt die erfolgreiche israelische Kriegsführung jetzt dazu, dass die Iraner ihre Vasallen schützen müssen. Was sie gar nicht wollen. Die Iraner sind bereit, gegen Israel bis zum letzten Araber zu kämpfen, aber wollen nicht selber sich ihre Hände schmutzig machen, werden aber jetzt durch die Schwäche ihrer Vasallen reingezogen. Und dieser Flächenkrieg, dieser Flächenbrand, von dem wir sprechen, der ist schon längst da. Israel wird beschossen aus dem Jemen, aus dem Irak, aus Syrien, aus Libanon, aus dem Gazastreifen und jetzt auch noch direkt aus dem Iran. Ich meine, wie viel mehr Länder sollen Israel noch beschießen, bevor wir von einem Flächenbrand sprechen?
Ich würde gerne eine Beobachtung teilen, weil ich würde Herr Yaron da zustimmen in dieser Sache, die er gesagt mit dem Flächenbrand. Denn ich als Journalistin sehe ja meine Aufgabe in erster Linie darin, hier zu gucken, wie geht's der Bevölkerung, was denkt die Bevölkerung und welche Stimmen nehme ich aus der Bevölkerung wahr. Ich habe meine Base hier im Libanon, ich reise aber durchaus auch in andere arabische Länder. Ich bin gerade letzte Woche aus Jordanien wiedergekommen. Auch dort habe ich mich mit Menschen über diesen Krieg unterhalten. Und wir verstehen natürlich alle, warum diese Frage so unfassbar wichtig oder spannend ist, ob das jetzt weiter eskaliert und ob das jetzt irgendwie in diesen großen Flächenbrand eskaliert, ob das in einem regionalen Krieg eskaliert. Ich möchte aber gerne dennoch die Beobachtung teilen, die ich mache, wenn ich mit Menschen spreche. Ganz viele Menschen sagen, das ist irgendwie eine westliche Sichtweise, da drauf zu gucken und zu fragen, ist das jetzt Krieg, ja oder nein, wo ist diese Linie? Ganz viele Leute hier in den verschiedenen Ländern, aus denen ich berichte, sagen, für uns hat es längst was verändert. Für uns ist es längst ein Flächenbrand, für uns ist es längst ein großer regionaler Krieg. Wir teilen alle diese Angst, wir können nicht mehr schlafen, es ist eine Sorge um die Zukunft und wir sehen natürlich auch alle, was das hier mit der Bevölkerung macht, was das mit den Menschen macht, dass die Positionen sich immer weiter verkeilen, dass Kinder traumatisiert sind und dass wir sehen, dass irgendwie ein Frieden in der ganzen Region immer weiter in die Ferne rückt und dass uns dieser aktuelle Krieg auch irgendwie weiter noch in Generationen Wochen weiter beschäftigen wird. Und das ist irgendwie was, was ich ganz, ganz oft in Gesprächen mit Menschen hier im Libanon, aber auch in Jordanien oder Ägypten oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten wahrnehme.
Also der Krieg und die Angst, sagen Sie, ist längst da, egal wie der Westen, welches Etikett er jetzt quasi da nochmal draufklebt auf diesen gewaltigen Konflikt. Und die Eskalation ist da. Ich komme nochmal zurück, Herr Yaron, die Frage geht nochmal an Sie. Wir waren ja stehen geblieben. Wie wird Israel denn jetzt reagieren? Israel hat einen Vergeltungsschlag angekündigt. Sie haben gerade gesagt, der Iran will sich eigentlich nicht weiter verwickeln lassen in den Konflikt. Wie wird Israel nun reagieren?
Nun, aus israelischer Sicht sagt man, man kämpft eigentlich gegen einen Kraken, der viele verschiedene Arme hat hier, von der Hisbollah über die Hamas, über die pro-iranischen Milizen in Irak und in Jemen. Und solange man gegen die verschiedenen Arme dieser Krake kämpft, hat man keine Chance. Der Angriff des Irans auf Israel gibt Israel jetzt die Möglichkeit, gegen den Kopf, gegen das Zentrum dieses Spinnennetzes zu kämpfen. Und diese Vergeltung, die angekündigt wurde, sozusagen diese Gelegenheit, die sich Israel jetzt bietet, ist eine Gelegenheit, den Iran wirtschaftlich zu schwächen, um damit zu verhindern, dass der Iran weiter seine Proxys, seine Vasallen oder seine Verbündeten hier im Nahen Osten unterstützt und dieses Netzwerk weiter aufbaut, dass Israel sozusagen in den Würgegriff nehmen soll und das übrigens auch etwas weiteres verhindert, nämlich eine Ausdehnung des Netzwerks des Friedens. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Hamas hat angegriffen am 7. Oktober, um einen Friedensschluss zwischen Saudi-Arabien und Israel zu verhindern. Da standen wir kurz davor. Und das ist nicht das Interesse des Irans. Der Iran braucht den Krieg mit Israel.
Und was ist bei diesem Vergeltungsschlag Israels jetzt denkbar gegenüber dem Iran? Da wird ja schon gesprochen, das Atomprogramm des Irans zu treffen, die Erdölförderungsanlagen zu treffen. Das sind Spekulationen, die es da gibt.
Das hört sich für mich realistisch an oder wie es auf Englisch genannt wird, Targeted Assassinations, also wieder gezielte Angriffe gegen Führungspersönlichkeiten des Irans. Ich glaube, da spielen die Israelis Augen. Im Augenblick halten sie die Karten sehr nah an der Brust. Das werden wir dann sehen, was sie machen werden.
Und wie strategisch klug ist das, wenn man, wie gesagt, den Iran jetzt wieder direkt angreift, wenn man aus dieser Spirale Schlag gegen Schlag nicht rauskommt?
Es geht erstmal darum, Abschreckung herzustellen. Die Iraner haben gestern 150.000 Kilo Sprengstoff auf israelische Städte abgefeuert. Das ist etwas, was Israel nicht unbeantwortet lassen kann. Im Nahen Osten. Im Nahen Osten ist eine Region, wo der Schwache immer weiter getreten wird. Sie müssen Abschreckung wiederherstellen. Das ist sozusagen das eine Kalkül. Das andere Kalkül ist, wie gesagt, die Möglichkeit zu versuchen, das iranische Regime so zu schwächen, dass es ihm nicht mehr möglich ist, seine ganzen Vasallen und dieses Netzwerk des sogenannten Widerstandes im Nahen Osten zu unterstützen, das ja letztlich auch die anderen westlichen Verbündeten im Nahen Osten bedroht. Denn Organisationen wie Hisbollah oder die pro-iranischen Milizen im Irak, das sind ja alles Milizen, die letztlich auch andere pragmatische Kräfte im Nahen Osten bedrohen. Und die schauen ganz genau darauf, was hier jetzt passiert. Denn der Ausgang dieses Kampfes zwischen Israel und seinen westlichen Verbündeten gegen den Iran und seine Verbündeten wird in vielen Hinsichten das Schicksal des Nahen Ostens mitbestimmen. Wir einen Nahen Osten einer Theokratie mit einer aggressiven, antiwestlichen Linie, das einen Einfluss hat auf den Rest der Region, oder wird dieses Regime zurückgedrängt und kriegen moderate arabische Staaten eine Chance, auch letztlich durch Friedensschluss mit Israel diese Region neue Prosperität, Stabilität und Frieden zu bieten?
Es wird hier viel von Frieden geredet. Netanyahu will Frieden mit der arabischen Halbinsel. Mit wem er keinen Frieden will, das sind die Palästinenser. Und das hat er sehr, sehr häufig deutlich gemacht. Zuletzt sehr klar im Jahr 2023, im Mai vor der UN. Da hat er eine Karte hochgehalten, wie er sich den Nahen Osten vorstellt. Und da gab es im gesamten Gebiet Palästinas nur einen Staat, nämlich Israel. Netanyahu und seine Regierung, jetzt noch stärker als die vorherigen Netanyahu-Regierung, wollen Frieden mit der arabischen Halbinsel. Sie wollen diesen Frieden aber auf Kosten der Palästinenser. Sie wollen das Ende des palästinensischen Staates. Sie wollen jegliche palästinensische Staatlichkeit zerstören. Und sie wollen auch verhindern, dass moderate Kräfte in Palästina, die sich für einen Frieden einsetzen, gestärkt werden. Das ist das Problem, was wir haben. Und das kritisieren ja auch große Teile der israelischen Friedensbewegung. Denn im Nahen Osten, und das ist allen klar, ist bekannt, dass es langfristig Frieden und Sicherheit für alle Menschen nur geben kann, wenn die Palästina-Frage gelöst ist. Es gibt dafür die Zwei-Staaten-Lösung. Netanyahu, Ben-Gvir und Co. wollen diese Zwei-Staaten-Lösung nicht. Und deswegen untergraben sie, wo sie können, alle palästinensischen Kräfte, die moderat sind, die auf Frieden ausgerichtet sind. Und das tun sie jetzt auch während des Kriegs weiterhin. Das sehen wir im Westjordanland Tag für Tag. Das sehen wir. Und Das muss klar benannt werden.
Also Sie sagen,
will keinen umfassenden Frieden.
Sie sagen, ganz kurz an dieser Stelle, ich fasse nur noch mal kurz zusammen, Sie sagen, weil ich möchte auch noch mal über Deeskalation sprechen und beziehungsweise wie wir denn voranschauen. Jetzt fiel ja schon das Wort, Frieden kann es nur geben, wenn es in Gaza oder wenn es zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommt, sagt der Herr El-Khatib. Und tatsächlich wird ja oft gefragt, ist Gaza der Schlüssel? Wenn dort nicht gekämpft wird, enden dann eben auch die Hisbollah-Angriffe. Frau Hoffmann, ich gebe das erstmal an Sie. Wird Gaza der Schlüssel sein, wenn wir nach vorne schauen für eine mögliche Lösung irgendwann?
Ich muss sagen, diese Diskussion geht für mich einfach wirklich in eine total falsche Richtung. Auch die Frage, die Sie gestellt haben, ist völlig fehlgeleitet. Jetzt irgendwie über eine Zukunftslösung zu sprechen, wo erstens der Gazastreifen in Schutt und Asche liegt, wo auch der jordanische Außenminister gerade sagt, dass 20 Jahre Arbeit mit der arabischen Öffentlichkeit, Überzeugungsarbeit dazu, die dazu führen sollte, dass es auch die arabische Öffentlichkeit akzeptiert, dass es einen nachhaltigen Frieden mit Israel geben kann. Ja, die ist völlig dahin. Die ist völlig dahin. Und es ist einfach, da ist überhaupt nirgendwo im Moment eine Überzeugung, dass mit dieser israelischen Regierung, die, wie ja schon erzählt wurde, von rechtsextremistischer, rassistischer, islamophober Ideologie beherrscht ist, dass mit dieser Regierung irgendwie eine Stabilität in diese Region kommen kann. Davon sind wir meilenweit entfernt. Ja, also ich finde, das ist auch viel zu früh, darüber zu reden, und das ist auch irgendwie eine völlig fehlgeleitete Frage.
Um trotzdem aber nochmal ein bisschen Nüchternheit reinzubringen. Welche Akteure haben genug Einfluss und könnten, ich nenne es jetzt einfach mal so, deeskalieren? Wer wäre es? Die USA?
Die USA sind der einflussreiche Player in der Region, aber da ist doch überhaupt gar kein Interesse an Deeskalation gerade zu sehen. Sondern ist doch einfach offen, natürlich kann es unter unterschiedlichen Regierungen, kann sich das natürlich ändern, das ist völlig klar. Aber mit den aktuellen Regierungen wird es keine Deeskalation geben, bis zur Erreichung dieses strategischen Ziels von der Handlungsunfähigkeit der Akteure, die israelfeindlich gesonnen sind. Dass das natürlich keine lang nachhaltige Situation ist, weil Herrschaft ohne Legitimation und eine Gewaltherrschaft, die nur auf Angst und Schrecken beruht, nie in der Geschichte der Menschheit langfristig Stabilität erzeugt hat. Das ist völlig klar. Aber so weit denken die Akteure gar nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Netanyahu so weit denkt. Netanyahu denkt vielleicht an die nächsten 10 Jahre, an die nächsten 20 Jahre. Und sicherlich ist natürlich auch die Hisbollah jetzt so getroffen, dass vielleicht dauert es Jahrzehnte, bis sich das wieder, bis sich sozusagen diese Feinde Israels sozusagen wieder aufraffen können. Aber solange diese Herrschaft sozusagen auf Angst und Schrecken und Gewalt beruht, wird es immer wieder Widerstand hervorbringen. Ist völlig klar. Und da wird es auch keine Stabilität geben, außer vielleicht einer Friedhofsruhe, die dann aber eben nur von kurzfristiger Dauer ist.
Frau Männer, Sie sind viel in der Region unterwegs, hören viel, berichten viel. Was glauben Sie, welche Akteure haben genug Einfluss und könnten deeskalieren?
Ja, also ich würde mich eigentlich Frau Hoffmann da anschließen. Die USA, Israel, also es ist auf dem Tisch. Es sind die PolitikerInnen und die Menschen, die gerade diesen Krieg auch führen, die sollten sich zu einer politischen Lösung durchringen.
Ich möchte nochmal betonen, Frieden ist nicht das strategische Ziel. Deeskalation ist einfach offensichtlich nicht das strategische Ziel. Das möchte ich nochmal betonen. Wenn man wirklich diesen Konflikt sozusagen politisch analysiert und was da gerade an Dynamiken den Krieg vorantreiben, dann ist das nicht die Suche nach Frieden.
Der Punkt ist gemacht, Frau Hoffmann, aber die Frage war ja tatsächlich, wenn wir nach vorne schauen wollen, wie könnte man denn deeskalieren? Und an diesem Punkt waren wir gerade angekommen.
Aber die Frage schließt ja ein, dass jemand gerne Frieden erzielen möchte. Aber das stimmt nicht, deswegen ist die Frage falsch gestellt.
Wie gesagt, der Punkt ist, glaube ich, von Ihrer Seite an der Stelle gesetzt. Herr El-Khatib, ich höre, Sie möchten noch was sagen.
Ich stimme bei der Einschätzung der Netanyahu-Regierung, dass die keinen Frieden will, offensichtlich voll überein. Ich glaube aber, ein Faktor wird unterschätzt, und das sind diejenigen, die in Israel und Palästina selbst sind und die für einen Waffenstillstand auf die Straße gehen, die wirklich auch Druck ausüben. Weil Netanyahu hat vor nichts mehr Sorge als vor dem Verlust seines Amtes. Und diese Menschen, die da seit Wochen, seit Monaten auf die Straße gehen, einen Waffenstillstand, einen Geiseldeal fordern, die tragen Hoffnung ein. Das ist kein Frieden, aber es ist zumindest ein Waffenstillstand. Ein Waffenstillstand in Gaza bedeutet auch ein Waffenstillstand überall anders in der Region. Und das wäre der erste Schritt. Das heißt, Aufgabe auch Deutschlands wäre es, viel weniger zuzugehen, und das ist ein großer Fehler der deutschen Außenpolitik, viel weniger zuzugehen auf diese Netanyahu-Regierung, sondern viel stärker diejenigen zu unterstützen, die für einen Waffenstillstand in Israel und Palästina wirklich aktiv sind, die auf der Straße sind, die Massenproteste organisieren, die sich für ein Ende der jetzigen Gewalt einsetzen. Selbst wenn das keine langfristige Lösung ist, würde es vielen Menschen erstmal Luft zum Atmen verschaffen. Und das wäre ein kleiner Schritt.
Ein kleiner Schritt nach vorne. Dann gebe ich mit Blick auf die Zeit, gebe ich die Frage noch einmal weiter an Herrn Yaron in Tel Aviv. Welche Akteure könnten Einfluss ausüben und deeskalieren? An dem Punkt waren wir angekommen.
Erstmal möchte ich Sie noch mal überraschen und ganz offen in vielen, vielen Punkten mit Herrn Khatib übereinstimmen. Ich glaube, er charakterisiert Teile der israelischen Regierung richtig. Aber ich glaube, er überschätzt ihre Macht und überschätzt ihren Einfluss. Wenn wir von Smotrich sprechen, laut Umfragen kommt er in den nächsten Wahlen gar nicht mehr in die Knesset und Ben-Gvirs Partei schrumpft zusammen. Die Hardliner. Netanyahu hängt, also ich beobachte ihn jetzt seit 20 Jahren und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich verstehe seine Ideologie nicht. Ich weiß nicht, ob er wirklich rechts oder links ist, weil er selbst mal hier und mal da war. Aber ich stimme auch mit Herrn Khatib überein, dass es Frieden und Ruhe hier nur geben wird, wenn jeder Mensch im Nahen Osten in Sicherheit und mit der Ausübung seines Selbstbestimmungsrechts leben kann. Das bedeutet Israelis und das bedeutet auch die Palästinenser. Das ist die langfristige Lösung.
Aber und welcher Akteur müsste da jetzt handeln? Entschuldigen Sie, wir haben nur noch wenig Zeit.
Wie kommen wir zu diesem Punkt? Wir kommen zu diesem Punkt, wenn ein Palästinenser, der sich für Koexistenz mit Israel ausspricht, im Gazastreifen nicht mehr am nächsten Tag ermordet in der Kanalisation gefunden wird, weil die Hamas ihn ermordet hat. Wir sind jetzt in einer Phase, wo es darum geht, den Extremisten zu zeigen, dass sie nicht den Ausweg bieten, dass sie nicht die Macht haben, dass sie nicht Erfolg haben können. Und das ist der erste Schritt, um sozusagen die richtigen Kräfte im Nahen Osten zu stärken. Ich weiß nicht, ob ein Waffenstillstand jetzt dieser Sache dienlich ist. Es sollen keine Menschen unnötig sterben. Aber wenn wir jetzt sozusagen aufhören und es der Hisbollah und der Hamas ermöglichen, sich wieder aufzubauen, dann sind wir wieder an demselben Punkt, an dem wir am 6. Oktober letzten Jahres waren. Dann beginnt der Countdown zum nächsten Krieg. Und das wäre die allen Opfer, die wir bis jetzt leider erbringen mussten, auf beiden Seiten, dass die vergebens waren. Es geht darum, die Extremisten zu besiegen, damit die Pragmatiker auf beiden Seiten mehr Rückhalt finden können, dass auch die 15% der Palästinenser, die in der Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung sich gegen den Angriff der Hamas ausgesprochen haben, zu einer Mehrheit im palästinensischen Volk wird und dass die Menschen, die Frieden in Israel befürworten, auch die Regierung stellen können. Dann können wir Fortschritt machen. Und ein Frieden mit der arabischen Halbinsel kann einer solchen Sache den Weg ebnen. Da sind die USA der einzige und der zentrale Spieler. Aber dazu muss man verhindern, dass Iran ständig diese Friedensbemühungen untergräbt, indem es Terroristen im gesamten Nahen Osten finanziert und jede Friedensbemühung mit Attentaten und Angriffen untergräbt.
Und die USA befinden sich ja auch noch im Wahlkampf. Auch das ist nochmal ein Punkt, der wahrscheinlich auch ihr Engagement in Nahost beeinflusst zumindest. Ja, wir sind schon leider angekommen am Ende dieser Sendung. Krieg in Gaza und im Libanon. Wie geht es weiter im Nahostkonflikt? Sind wir an der Schwelle zum umfassenden Krieg oder gibt es irgendwelche Chancen auf Deeskalation? Dazu haben wir diskutiert. Dabei waren Stella Männer, deutsche Journalistin in Beirut, Gil Yaron, israelischer Nahostexperte, Jules El-Khatib, palästinensischer Sozialwissenschaftler mit deutscher und israelischer Staatsbürgerschaft und die Konfliktforscherin Sophia Hoffmann von der Universität Erfurt. Ich danke Ihnen allen fürs Dabeisein und wünsche Ihnen einen guten Abend. Ich bin Maria Grunwald und auch an Sie, liebe Hörer, alles Gute.